Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hacks für IT-Projektmanager. Präsentiert von Sidekick Network basiert unser Podcast auf der Erfahrung von über 20.000 IT-Projekten. Bist du bereit, direkt zum Punkt zu kommen? Dann lass uns starten.
Wir sprechen heute darüber, warum Projekte häufig an fehlender Haltung, Ehrlichkeit und Menschlichkeit scheitern. Nicht nur an Tools und Technologien. Vor allem in großen IT-Projekten werden Zeitpläne meist im Best Case präsentiert und vereinbart. Mögliche Probleme werden nur sehr wenig angesprochen und eingeplant. In der Realität sieht das zumeist anders aus, aber wie damit umgehen? Ich freue mich sehr, dass wir heute Andreas Wey zu Gast haben, der jeden Tag genau mit diesen Herausforderungen arbeitet. Hallo Andreas, wenn du auf deine Projekte schaust, was entscheidet dort wirklich über Erfolg oder Misserfolg aus deiner Sicht?
Ja, hallo Andreas, schön, dass ich da sein darf. Ja, zu deiner Frage, für mich das Wichtigste ist Ehrlichkeit, also wirklich zu sagen, wie Dinge sind, die Menschlichkeit, auf den Menschen einzugehen und alles zu hinterfragen, was aufkommt.
Ja, also diese drei Themen sozusagen, lass uns die mal nacheinander aufteilen.
Ja, gerne.
Und vielleicht mit Ehrlichkeit reinsteigen. Was bedeutet Ehrlichkeit für dich im Projektumfeld konkret?
Das fängt für mich schon beim Vorstellungsgespräch an. Hm. Das heißt, wenn ich so eine Projektbeschreibung bekomme, dann decke ich meistens 80% ab. Selten alles.
Ist ja immer eine sehr große Anforderung.
Ja, das sind meistens fantasievoll große Anforderungen. Aber ja. Ich sage das dann auch dem Kunden. Ich sage, das und das und das kann ich. Da habe ich zig Jahre Erfahrung. Das Thema habe ich einmal gestreift oder das Thema kenne ich überhaupt nicht. Mhm. Und damit komme ich eigentlich immer gut an. Also das Feedback sagen mir auch die Kunden. Sie fanden das sehr offen, das Gespräch, sodass sie auch genau wissen, was sie erwarten können von mir. Und wenn ich dann im Projekt bin tatsächlich und dann mit dem Thema zu tun habe, das ich halt vorher nicht kannte, dann habe ich eben auch ein bisschen Spielraum. Dann kann ich dem Kunden auch sagen, ich brauche jetzt ein bisschen länger, ich kann das System ja schließlich nicht. Und er wusste das vorher auch.
Also du bist nicht als Blender reingegangen und hast gesagt, du kannst alles, sondern hast eigentlich ein bisschen Risiko eingegangen im Gespräch, weil dann klar ist, okay, der ist wenigstens ehrlich und da kann ich mich drauf verlassen, dass der mir immer die Ehrlichkeit gibt, die ich brauche für mein Projekt.
Ja, das ist ein Weg, das zu sehen. Es schützt mich aber auch hinterher, weil wenn ich jetzt behaupte, ich kann alles, der Kunde sagt, super, ich habe den Supermann gefunden und ich bin dann im Projekt und er erwartet, dass ich das alles kenne, auch die Themen, die ich in Wirklichkeit nicht kenne, dann sitze ich da und schwitze.
Ja.
Und früher oder später findet er das raus. Und im schlimmsten Fall fliege ich dann aus dem Projekt.
Ja,
da habe ich nichts gewonnen. Dann möchte ich die Zusage vorher halt nicht haben, wenn er sagt, ich will die 100%.
Ja. Ich hatte ja schon im Intro angesprochen, dass in den großen IT-Projekten meist im Best Case präsentiert und vereinbart wird. Was ist deine Erfahrung damit, wie man damit umgeht?
Ja, also meistens kommt man sogar schon ins Projekt rein und kriegt gesagt, das läuft 12 Monate.
Genau, das ist schon klar.
Das hat man vorher sich überlegt, was man da haben will. Ich gehe dann hin, gucke mir dann trotzdem mal den Scope an, was soll da eigentlich gemacht werden. Und ich rede dann auch mit einer der ersten Gespräche mit den einzelnen Beteiligten, die da was bauen müssen. Datenbankleute, Netzwerkleute, Programmierer. Und gucke, ob diese Aufwandschätzungen irgendwie zusammenpassen. Und oft genug tun sie das eben nicht. Hm. Entweder hat man gar nicht mit den Menschen gesprochen, die das umsetzen. Oder man hat deren Best Case angenommen, dass sie am schnellsten irgendwo durchkommen. Mhm. Ich rechne das Ganze zusammen im Projektplan und stelle das dann meinem Projektsponsor vor und sage ihm, inwieweit seine Idee zu optimistisch ist. Ne? Sagen wir bräuchten da aus jetziger Sicht, bevor wir angefangen haben, vielleicht schon 3 Monate länger. Oder wir ändern am Scope was. Ja, wir reduzieren was, wir nehmen was raus oder machen etwas optional und guck mal, wenn wir den Zieltermin erreichen, ob wir das Optionale noch runterbringen oder nicht. Entweder akzeptiert der Kunde das und sagt, okay, danke, wir verlängern den Plan, wir verkürzen den Scope, was auch immer, oder eben nicht. Mhm. Wenn er sich für das Zweite entscheidet, dann steigen wir halt in das Projekt ein und wenn wir uns diesem Zieltermin nähern und sehen, wo wir tatsächlich stehen, habe ich aber auch ein ganz gutes Argument zu sagen, das habe ich vor einem Jahr schon gesagt, ne? Dass es genau das und das nicht drin sein kann. Und dann habe ich halt ein ganz gutes Argument, dann die Verlängerung zu kriegen.
Ja, das haben wir ganz oft, ne, mit diesen, wir nennen das immer Planning Fallacy, da gibt es ja richtig diesen Begriff, ja, immer im Best Case zu argumentieren und dann hinten raus immer, Sales war richtig gut, aber dann im realen Leben das umzusetzen, ist immer was anderes. Das bringt mich vielleicht noch zu einem anderen Punkt. Du hast das mal im Vorgespräch erwähnt, wie du mit Fachseiten umgehen kannst, die ja auch alle auf ihren wichtigen Requirements, jeder für sich selbst, du machst ja sehr viel Anforderungsmanagement, ja, wie du damit umgehst.
Das ist richtig, genau. Man bekommt als Anforderungsmanager unglaublich viele Anforderungen, kleine, große, wichtige, persönlich wichtige.
Persönlich.
das ist halt auch wieder das Kennenlernen der Leute, ne? Ist das jetzt ein Feature, das wirklich das Unternehmen weiterbringt in irgendeiner Form oder ist das was, was einer nur haben will, was Schönes? Und ich habe halt für gewöhnlich nur ein begrenztes Budget für zum Beispiel ein Quartal, was ich da unterbringen kann. Und dann fallen halt bestimmte Requirements raus. Und derjenige, der das haben wollte, der ist natürlich dann enttäuscht. Je nachdem, wie sehr der sich jetzt anstellt, gehe ich auch gerne hin und lade dann zwei Fachseiten ein und sage, ihr habt hier konkurrierende Anforderungen. Der Kollege braucht das und das aus den Gründen und er braucht was anderes. Das hilft oft schon, wenn man einfach mal sich gegenüber sitzt, menschlich, so wie wir zwei jetzt hier, dass man Verständnis für den Kollegen aufbringt und sagt, na gut, ich verstehe, warum mein Requirement ein Quartal später kommt. Und wenn es nicht so ist, da sagt, ich will aber unbedingt, ich bin genauso wichtig, dann kann man vielleicht auch einen Deal machen, sagen, gut, du kommst jetzt nicht dran, dafür bist du ganz weit vorne in der Liste im nächsten Quartal.
Aber es geht also natürlich nur um miteinander.
Menschliche, also zusammenkommen, die Leute, also nicht nur über E-Mail, sondern tatsächlich in einen Raum setzen.
Ja.
Das hilft oft.
Okay, und wenn wir dann mal zum Thema Menschlichkeit übergehen, jetzt haben wir so Riesenprojekte, du kennst das ja auch, 100, 200 Menschen involviert, meistens dann auch ein großer Teil externe, ja, weil die internen das gar nicht auffangen können, den Umfang der Arbeit. Da ist Menschlichkeit jetzt nicht unbedingt das Top-Thema. wie bringst du das Thema Menschlichkeit in solche großen Projekte rein aus deiner Sicht?
Für mich ist es das Wichtigste tatsächlich. Natürlich müssen wir unsere Tools bedienen, müssen Pläne machen, Kosten bewerten, Risiken und so weiter, Aufgabenpakete schnüren, aber schlussendlich wird es durchgeführt von Menschen. Und wenn ich den Menschen nicht gewinne und der nur Dienst nach Vorschrift macht, dann bekomme ich auch nur ein mittelprächtiges Ergebnis. Und an vielen Stellen ist es auch so, dass ich darauf angewiesen bin, dass mich ein Experte auf etwas aufmerksam macht, auf das ich selber gar nicht gekommen bin, auf eine Lücke, auf ein Problem, das da entsteht oder da irgendwo in der Ecke liegt.
Im besten Fall bist du ja dafür da, ne?
Ja, aber ich lebe dann tatsächlich von diesem Netzwerk, das ich aufbaue. Das kostet viel Zeit.
Ja, also gleich am Anfang des Projektes.
Ich beginne am Tag 1, die Leute versuchen kennenzulernen, auch ein bisschen privat zu quatschen, so herauszufinden, was für ein Mensch das eigentlich ist, mit dem ich da zu tun habe. Und dann kriegt man auch viel einfacher Hilfe, wenn es mal nötig ist.
Ja.
Oder dass jemand was für einen erledigt, der eigentlich gar nicht zuständig ist für diesen Job.
Ja, das hast du im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass du aus deiner Erfahrung, so aus deinen Telco- und Versicherungsprojekten, da oftmals auch gar nicht denjenigen für die Zuständigkeit genommen hast, sondern der das macht.
Ja, einmal, ne? Man fragt, wer ist zuständig, wen frage ich dazu, dann merkt man, dieser Mensch ist nicht besonders willig zu helfen, aber durch die Gespräche, die ich vielleicht mit jemand anders hatte, weiß ich, der kann das auch. Der kann mir auch die Datei liefern oder mir den Report mal schicken oder generieren. Und so komme ich schneller weiter als einer, der nach Schema F arbeitet.
Ja, ja.
Also die Investition in das Menschliche halte ich für eine sehr gute. Unterm Strich bin ich, glaube ich, schneller.
Ja. Und du hast ja auch mal gesprochen von einem Projekt, wo die Einführung anders geplant war vom zeitlichen Rahmen und du aber dann sozusagen, also wenn man jetzt Ehrlichkeit und Menschlichkeit schon mal kombiniert, wie man da die Kuh vom Eis kriegt.
Das war ein größeres Projekt bei einem Versicherungskunden. Da ging es um die Einführung einer nagelneuen Software. Die Software selber befand sich noch im Beta-Zustand. Deswegen hatte auch der Hersteller Mitarbeiter vor Ort geschickt. Dummerweise waren die Mitarbeiter auch nicht so erfahren. Und dann war schnell die gesamte Projektlaufzeit vorbei, das Budget ausgegeben. und die Software funktionierte vorne und hinten nicht. Da mussten wir diesen Gang nach Canossa halt machen und haben mit dem Auftraggeber gesprochen, haben ihm die Situation erklärt. Er hat dann einmal tief Luft geholt und uns dann gefragt, wie kann es weitergehen? Wir hatten uns vorbereitet darauf, hatten einen neuen Plan erarbeitet, neues Budget, bisschen Personalveränderungen. Und nachdem er dann geschluckt hat, hat er aber das Ganze beim Vorstand durchgebracht. Wir haben das Projekt zu Ende gebracht. Es funktionierte und selbst Jahre hinterher haben sich die Mitarbeiter, die das wirklich benutzt haben, dieses Softwarepaket, noch bedankt. Das ist so super. Es hat sich echt gelohnt, da nochmal extra Zeit und Geld reinzustecken.
Aber du bist sozusagen bei dem Gang nach Canossa, hast du die Karten auf den Tisch gelegt.
Ja.
Und um wie viel mehr Zeit hattest du dann gebeten?
100%.
100% mehr Zeit?
Ja.
Okay.
Es war mit einem Jahr angesetzt und schlussendlich haben wir 2 Jahre gebraucht.
Aber habt es dann trotzdem noch erfolgreich durchgeführt?
Dann war es erfolgreich, ja.
Ja. Und wenn wir auf den dritten Punkt mal eingehen, das Thema Fragen. Fragen, Fragen, Fragen.
Ja. Ja.
Dann habe ich immer so die Wahrnehmung, dass da viel Angst besteht, Fragen zu fragen, weil man dann vielleicht nicht so rüberkommt, dass derjenige, der, wofür man ja eingekauft wurde, ne, der sollte ja eigentlich die Antworten mitbringen. Du hast aber sehr gute Erfahrungen damit gesammelt, mehr zu fragen als gewöhnlich, um damit dann besser zum Erfolg zu kommen.
Mehr als nötig, genau.
Mehr als nötig,
also man
ja.
kann vielleicht sagen, ich kann diese 10 Fragen fragen, wenn ich die Antworten habe, dann kann ich daraufhin ein Ergebnis planen und erreichen. Das habe ich vor langer Zeit mal gemacht in einem Telekom-Projekt und das führte dazu, dass die Software perfekt produktiv war und die Fachseite gesagt hat, das wollten wir aber gar nicht haben. Wir wollten was ganz anderes.
Also komplett an der Fachseite vorbei?
Komplett an den Anwendern. Also wir haben Fachseitenvertreter gehabt, aber ja. nicht die eigentlichen Anwender, die täglich damit arbeiten.
Okay.
Und die, die es dann bekommen haben, die haben gesagt, damit können wir nichts anfangen. Also es lief technisch, ne? in Time and Budget, wie man so schön sagt,
ja.
aber vollkommen sinnfrei. Deswegen investiere ich lieber mehr Fragen vorneweg und kläre, was wollt ihr, warum wollt ihr das denn haben? Oft genug ist die Motivation, nach einem Feature zu fragen, eine ganz andere, als man sich das so vorstellt. Vielleicht aus irgendeiner Sorge heraus, aus einer Angst heraus oder aus einer falschen Vorstellung, was dem Anwender das überhaupt bringt, wenn er dieses Feature bekommt. Deswegen frage ich lieber länger.
Ja.
Wir hatten da auch über das eine Beispiel gesprochen, eine Uralt-Software abzulösen, die 30 Jahre beim Kunden im Einsatz war. Dementsprechend auch die Fachseiten 30 Jahre teilweise.
Wenn sehr gewöhnt daran waren. Ja.
Dieses Tool benutzt haben. Das sah aus wie Windows 3.1, für die, die das noch kennen. und dann musste was Neues her. Und die neue Technologie war eine Web-App.
Und, also was komplett,
Anderes. Andere Oberfläche, anderer Bedienkonzept und auch die Entwickler auf der anderen Seite, das waren alles Leute frisch von der Uni. Die kannten natürlich auch nur diese aktuellen, sprich modernen Technologien. Und das sind zwei Welten, die da aufeinander geprallt sind, die sich gegenseitig nicht verstanden haben.
Das seid ihr offene Türen eingerannt.
Ja. ja, eher geschlossene. ja, das waren halt auch viele, viele Runden.
Ja.
Und da die Fachseite auch, sag ich mal, einfach zugemacht, also wir wollen das nicht, geh weg, sind wir dann dazu übergegangen, haben Mockups gemacht. Also wir bauen etwas, das so aussieht wie die Anwendung, ohne die ganze Funktionalität dahinter und zeigen denen das. Und damit haben wir sie dann wieder zurückgekriegt. Dadurch konnten die dann auch interaktiv mit uns reden, sagen, okay, dann klick doch mal hier hin, was ist denn, wenn ich jetzt diesen Fall habe, wie würde ich denn damit umgehen? Wir haben diesen Mockup auch ein paar Mal geändert. Der hat auch Zeit und Geld gekostet. Das muss ich natürlich auch mit dem Auftraggeber abstimmen. Er hat auch da so ein bisschen geschluckt und gesagt, eigentlich ist ja die Analysezeit vorbei.
Ja.
Also die Lösung, wenn wir die so bauen, ich glaube, das wird nicht gut ankommen. Lass uns lieber noch ein bisschen weiter analysieren.
Und wie hast du es geschafft, diese Brücke zu schlagen zwischen diesen jungen Entwicklern und den wahrscheinlich, also entnehme ich jetzt deiner Bezeichnung, den eher älteren Kandidaten, die das
erfahrenen,
die das dann nutzen, weil das war ja bestimmt auch ein großer Graben jetzt einfach.
Ja, da kommt wieder dieses Netzwerk aufbauen. Ich habe halt mit den Entwicklern auch viel gesprochen. Mhm. Und wurde, was könnt ihr denn bieten? Was könnten wir denn machen? Wie könnte das möglichst angenehm für den Anwender sein, dass der sich nicht so großartig umgewöhnen muss? Und von einem der jungen Entwickler kam dieser Vorschlag, dann lass uns doch Mockups machen, bevor wir das jedes Mal bauen, testen, live setzen und dann sehen, ob das passt, machen wir nur so eine Pseudo-Oberfläche. Dadurch habe ich die gewonnen. Und dadurch, dass ich den Fachseiten nicht eine PowerPoint-Präsentation nach der anderen um die Ohren gehauen habe, sondern gesagt habe, ich zeige euch mal, wie das aussehen kann. Ich starte mal einen Browser.
Ich habe auch
da ehrlich gesagt, da passiert nichts hinter. Ne? Wenn ihr jetzt auf Speichern klickt, da wird nichts gespeichert. Aber das ist so die Handhabe. Ne? So würdet ihr so einen Business-Prozess durchführen. Und dann konnte ich sagen, okay, das ist schon mal ganz gut, aber da hinten hätten wir gern noch das und das. Na gut, dann bauen wir so einen Pseudo-Button da mal rein und dann zeigen wir dir, wie das aussieht, was für eine Liste du sehen kannst, die natürlich dann hart kodiert mit den Daten war. Da war nichts hinter an Datenbank.
Ja, ja.
Aber dadurch konnten die ein Gefühl gekriegt, ah, so könnte das aussehen. Ja, wenn das so aussieht, ja, damit können wir leben. Und dann war die Akzeptanz halt da, bevor wir es überhaupt gebaut hatten.
Also wie das jetzt immer so schön benannt wird, Change Management. am Ende Menschen reden mit Menschen und finden Lösungen. Also wenn ich es mal zusammenfassen darf, Ehrlichkeit, Menschlichkeit und das Thema immer wieder zu hinterfragen oder Fragen zu stellen, damit man gar nicht erst zu lange in eine falsche Richtung läuft, sondern alle mitnimmt. Das sind tolle Beispiele. Wenn jetzt eins von denen fehlt, von den Elementen, aus deiner Sicht, oder was würdest du sagen, ist so die Quintessenz für dich, wenn du die drei Themen betrachtest?
Wenn ich zusammendampfen muss, wir hatten einfach gesagt, es gibt Tools und Methoden, die sind wichtig, aber nicht alleine erfolgsführend. Für mich ist es der menschliche Faktor. Menschen sind nun mal keine Maschinen.
Ja.
Eins und eins ist nicht immer, eins ist nicht immer eins.
Ja, ja.
Man muss auch mal fünfe gerade sein lassen. Und wenn man Entgegenkommen zeigt, wenn man Verständnis zeigt für die Bedürfnisse, die oft genug auch verborgen sind, nicht jeder sagt sofort, warum er was will. Ich will das jetzt so haben. Du bist der Externe, du baust das jetzt für mich so.
Ja, ja.
Ich frage dann, warum. Nicht immer, aber oft genug kann man es herausfinden und dann erklären, klar, können wir das bauen, kostet unglaublich viel Zeit und Geld, aber das erfüllt nicht dein echtes Problem. Hm. Nachdem ich jetzt weiß, was du eigentlich willst, wie wäre es, wenn wir das machen?
Ja, das ist ja auch meistens die Leute, die am meisten dann auf diese Ebenen sich begeben, sind am längsten in den Projekten. Ja. Wenn du jetzt so einen praktischen Tipp mitgeben müsstest, also wir heißen ja Smart Hacks, ja, aber es sind ja heute keine technischen Hacks, sondern eher was Zwischenmenschliches. Was wäre da so dein Tipp, wenn man morgen damit starten möchte?
Vollkommen analog. Geht mit eurem Kunden einen Kaffee trinken und lernt den Menschen kennen, der da gegenüber sitzt.
Nehmt euch die Zeit.
Ja. Ja. Investiert die Zeit, weil die kommt mit Dividende zurück.
Und alle, die jetzt auch diese Zeit investiert haben für unseren Podcast, vielen Dank fürs Zuhören. Wer gerne mit Andreas Kontakt aufnehmen möchte, ihr habt bei uns in den Shownotes natürlich noch alle Kontaktdaten. Ich kann euch nur empfehlen, mit Andreas in Kontakt zu treten. Auf jeden Fall wäre es ein Mehrwert für euer Projekt. Und abonniert gerne unseren Kanal. Und ansonsten bedanke ich mich für das Gespräch, Andreas.
Sehr gerne.
Und wünsche allen Hörern noch einen guten Tag, eine gute Fahrt, was auch immer ihr gerade macht. Bis dann, ciao.